Bisschen theoretisch. Ein Podcast des Museums für Kommunikation.
Ein bisschen theoretisch, aber schon noch praktisch. Heutige Theorie: 6 Worte, alles gesagt. Bisschen theoretisch ist der Podcast über Kommunikationstheorien und wie sie im Alltag genutzt werden. Mein Name ist Zita Bauer und mir gegenüber sitzt Fatima Mumuni. Sie ist Spoken Word Poetin, Moderatorin und Kolumnistin. Sie schreibt Texte und steht auf Bühnen, wie es so schön heißt, auf ihrer Website. Schön, bist du hier, Fatima.
Hallo.
In einem Beitrag vom Online-Magazin Baba News sagst du, Sprache ist das billigste Mittel, um Spaß zu haben.
Was war?
Ja, ist auch von dir. Was macht dir an der Sprache so viel Spaß?
Also ich glaube, also billig als Mittel, weil man irgendwie Welten erschaffen kann, ohne viel Material zu brauchen. Es funktioniert im Dunkeln wie im Hellen, man braucht nicht mal Licht. Und was mir Spaß macht, ist das Spiel mit der Sprache. In meiner Praxis arbeite ich viel mit Reimen oder mit vermeintlichen Reimen. Und ich sage immer, ich glaube, ja, wenn ich jetzt ganz isoliert irgendwo im Dunkeln sitzen würde, hoffe ich, dass ich mich erinnern würde, dass mir das Reimen Spaß macht und ich dann einfach an der ewigen Reimkette arbeiten würde. Dann immer wieder gibt's ein Kichern, das man da im All hört von mir oder wo auch immer ich dann bin.
Du könntest dich selbst beschäftigen.
Ja, sehr gut. Also das passiert mir auch tagtäglich. Ja.
Es wird dir nicht langweilig, weil du die Sprache hast.
Genau.
Du hast jetzt zweimal das Dunkeln erwähnt. Ist das etwas, das du regelmäßig machst, im Dunkeln reimen?
Nein, also das kommt eher so davon, dass ich mir so eine Isolationszelle vorstelle. Also so, mir geht es so drum, in welchen Situationen würde die Sprache mich hoffentlich auch noch retten,
okay,
weil ich natürlich als Alltagskünstlerin auch tagtäglich gerettet werde von der Sprache. Und dann stelle ich mir manchmal so die Extremsituation vor. Und das wäre so die Isolationszelle, die ich mir dunkel vorstelle. Aber gleichzeitig habe ich es jetzt vorhin nicht ausgesprochen, weil ich mir natürlich nicht anmaßen möchte, dass ich so eine Foltermethode jetzt einfach ganz leichtfüßig mit ein paar Wortwitzen überleben würde. So.
Aber die
daher kommt das.
Okay. Aber ja, also zeigt schön, die Sprache ist dein Rettungsanker.
Ja.
Die bleibt dir, auch wenn alles andere nicht okay ist.
Ja.
Ja. Im gleichen Beitrag sagst du, dass du auch schon eigentlich seit immer Texte schreibst.
Mhm.
Woher kommt diese Freude am Texten? Kannst du dir das erklären?
Oh, ich glaube, ja, ich habe schon immer, ich glaube, mit meinen Eltern irgendwie einen Humor gehabt, der auf Sprache basiert.
Also mit Wortwitzen.
Genau, und, ja. Wortwitzen, auch irgendwie was so Aussprachen angeht. Mein Vater ist natürlich irgendwie Fremdsprachler, was das Deutsche angeht. Und dann passiert ja dann auch so im Familienkontext ganz viel so eigenes Sprachenschaffen. Und ich habe letztens gemerkt, dass meine Mutter eine ganz ähnliche Vorstellung von Poesie oder so von Alltagspoesie hat. Und da habe ich mich so ein bisschen erschreckt, weil ich dachte, ach so, das habe ich mir gar nicht erarbeitet. Das wurde mir da einfach in die Nabelschnur noch mit reingefunkt. So. Ja.
Ja, also auch von deinen Eltern, mhm, da etwas mitbekommen oder von zu Hause.
Ja.
Wie man zu Hause auch mit Sprache umgegangen ist, das Spiel mit Sprache.
Ja, und gleichzeitig habe ich auch früh schon Rap gehört und mich dann selbst irgendwie an Rap auch probiert. Und da ist es ja ähnlich, dass das auch eine Ausdrucksform ist, die auch irgendwie Gruppen vorbehalten ist, die oft nicht gehört werden. Und dass das genau so ein Sprachrohr ist, das versucht das zu erkunden, okay, wie komme ich eigentlich trotzdem mit meiner Stimme an, wenn systemisch, strukturell kein Ohr da ist.
Ja, du erwähnst jetzt den Rap. Das ist eine Form, die du, wo du kreativ tätig bist. Aber das sind vielfältige Formen, eben neben Rap auch Theater, früher vor allem auch Spoken Word, Kolumnen, also du schreibst auch Texte. Was macht dir im Moment am meisten Spaß?
Ui. Oh, gute Frage.
Oder ist es gerade diese Bandbreite?
Ja, ich glaube, es ist wirklich die Bandbreite. Also so sehen erstens, wie reduziert man arbeiten kann und was passiert, wenn man das Ganze wieder aufbläst. Also so zwischen Spoken Word und Theater, würde ich sagen, ist der Unterschied die Mittel, die man noch weiter benutzen darf, um das Gesagte, Gesprochene zu unterstützen. Beim Spoken Word brauchst du ein Mikrofon und vielleicht noch einen Spot, also Licht. Und im Theater kannst du dann noch Kostüm, Bühnenbild, irgendwelche Requisiten, eine Soundkulisse dazu bauen. Und irgendwie so dieses zwischen beiden Formen hin und her gehen, finde ich mega spannend. Und gleichzeitig finde ich auch, ja, so die Interaktion mit dem Publikum ist, glaube ich, das, was mir am meisten Spaß macht.
Da kommt dann die Bühne rein.
Ja, genau.
Du hast das Reduzieren und Aufblasen erwähnt vorhin. Unser Ausgangspunkt dieses Gesprächs ist ja eine sehr reduzierte Form des Spiels mit der Sprache, und zwar Geschichten mit wenigen Worten. Du hast uns auch eine mitgebracht, wir kommen gleich dazu. Bevor wir diese hören, aber noch etwas Hintergrundinformationen zu unserer heutigen Theorie. Der Sechs-Wort-Regel.
Die Theorie.
Die Sechs-Wort-Regel basiert auf einer Legende. Ernest Hemingway, der Schriftsteller, saß mit Schriftstellerkollegen in einem Pub. Sie diskutierten über die ideale Länge eines Romans. Und Hemingway behauptete, er könne einen Roman mit 6 Worten schreiben. Die anderen wetteten $10 dagegen. Und Hemingway schrieb seine Geschichte auf eine Serviette und die lautete «For sale, baby shoes never worn». Auf Deutsch «zu verkaufen, Babyschuhe nie getragen». Ob diese Legende rund um Hemingway stimmt, weiß niemand. Fakt ist aber, dass solche 6-Wort-Geschichten sich zu einem beliebten Format entwickelten. Und sie erinnern uns daran, uns vor dem Schreiben oder eben auch Sprechen zu fragen, was will ich wirklich sagen? Und dazu der Merksatz der Theorie, wer etwas Wichtiges zu sagen hat, macht keine langen Sätze. Genau, Fatima, du hast uns eine kürzest Geschichte, ein Gedichtanfang, gell, mitgebracht. Magst du uns den gleich mal vortragen?
Ich habe euch 2 mitgebracht. Also, der erste geht folgendermaßen. Ich wurde nicht geboren, schon gar nicht nackt, ihr Perverslinge. Der zweite, kannst du flechten? Dann nimm mich mit in deinen Zopf.
Wow, vielen Dank. Magst du uns gleich mitnehmen, wie diese beiden, also du kannst auch mal bei einer anfangen, wie diese entstanden sind?
Also ich glaube, wenn es so um die Reduktion geht von Text, dann geht es ganz viel auch darum, was bleibt. Und was mir wichtig ist, was bleibt, ist eigentlich ein Gefühl. Und deswegen arbeite ich sehr gern auch mit abstrakten Sätzen oder abstrakteren Gedichten, weil mich am meisten fasziniert, einen Satz zu sagen, der auf dem Papier vielleicht gar nicht so viel aussagt, und dann mit einem Publikum herauszufinden, ah doch, warum berührt jetzt das trotzdem? Und das ist natürlich bei dieser bekannten Hemingway, angeblich Geschichte, ist das ähnlich. Das, was catcht, ist eigentlich, dass man berührt wird von der Ahnung einer Geschichte, oder? Ich würde sagen, jetzt bei dieser Babyschuh-Geschichte geht's ja ganz fest auch drum, dass es eine mega große Tragik eigentlich anspielt und man fast schon erschrickt. Und das dann auch ablenkt davon, dass es gar nicht so viele Worte sind, weil man einfach katastrophiert, oder? Weil man sofort denkt, oh shit, das ist eine Riesengeschichte, die tut sich ja mega weh. Und es ist auch noch das Schlimmste, was passieren kann, es geht um ein Baby. Und jetzt so bei meinen kurzen Gedichtanfängen geht es mir eigentlich auch darum, so Gefühle hervorzurufen, aber auch irgendwie Verwirrung und so eine Motivation, trotzdem dran zu bleiben. Also so, ich wurde nicht geboren, ist ja auf eine Art, dass es einfach gar nicht wahr. Das ist eine Lüge. Natürlich wurde ich geboren. Aber so die Frage, okay, warum behauptet diese Person auf der Bühne, ich wurde nicht geboren? Und da, also das finde ich mega spannend, auch zusammen mit einem Publikum herauszufinden. Also es kann auch sein, dass ich was schreibe, wie jetzt zum Beispiel diesen zweiten Anfang, kannst du flechten, dann nimm mich mit in deinen Zopf. Ich wusste, als ich das geschrieben habe, dass das mir mega viel bedeutet und habe das dann auch noch erweitert und erweitert um weitere Textteile. Aber so die Essenz, kannst du flechten, nimm mich mit in deinen Zopf, das hat für mich so eine Dringlichkeit. Und dann habe ich das ein paar Mal vorgetragen vor Leuten und musste fast weinen, als ich gemerkt habe, dass sie fast weinen mussten, weil das irgendwie, obwohl das gar nichts bedeutet, irgendwie trotzdem mit ihrem Herz, mit ihrem Leben, mit ihren Ohren resoniert. Und das wunderschön. Das ist die Kraft der Sprache.
Ja, ist lustig, dass du das sagst, weil bei mir hat es auch sofort, also ich konnte auch sofort persönlich connecten damit, weil meine Großmutter, die hat viel gestrickt. Mhm. Und als sie gestorben ist, haben die auch so auf der Traueranzeige, ja, so ein kurzer Text, wo es eben so um das Stricken ging und die Leben verstricken und also darum hat es mich auch gleich irgendwie berührt, weil ich sofort daran denken musste. Ist es denn dieses Gefühl, ist das das, was entstehen kann in der Lücke, also in der Reduktion, eben weil es nicht so ausformuliert ist?
Ja, ich glaube einerseits in der Lücke, also ich finde es schön, das auch freizulassen und auch so loszulassen und zu schauen, okay, was passiert jetzt damit in anderen Köpfen? Und gleichzeitig glaube ich, dass aber auch viel Poesie durch den Kontext passiert. Wenn ich jetzt diese zwei Zeilen mit dem Zopf von einem schwarzen Publikum vortragen würde, würde ganz viel evoziert werden, was mit schwarzer Haarpolitik zum Beispiel zu tun hat. Mit keine Ahnung, einem Haarsalon als Rückzugsort, mit Haaren als irgendwie auch umkämpftes Thema in Sachen Rassismus, in Sachen so Empowerment. So wie du jetzt irgendwie eine Assoziation hattest mit deiner Großmutter, habe ich auch schon einen Friseur im Ruhestand getroffen, der dann zu mir kam und sagte so, ja, Zopf, voll, das ist es. Also und gleichzeitig ist der Zopf natürlich auch irgendwie was, was uns zusammenhält. Und ich glaube, jetzt in diesen Zeiten, wo viel über Solidarität und Spaltung und Polarisierung geredet wird, habe ich das Gefühl, ist ein Bild, das irgendwie für Zusammenhalt oder für ein Zusammenflechten oder für ein Zusammenverbinden steht.
Darin liegt deine Kraft
darin, auch. Ja, genau. Also löst es genau auch wieder ja, diese Assoziation aus.
Mhm, ja.
Genau.
Also ja, je nach irgendwie aktueller Weltpolitik oder Stimmung oder eben auch Kontexten, auch kulturellen Kontexten oder Räumen, kann eben eine gleiche Geschichte Unterschiedliches auslösen oder unterschiedliche Verbindungen auch herstellen. Mhm. Wie schwierig ist es da auch loszulassen, weil du schreibst ja einen Text und weißt ja nicht, was es dann bei den Menschen auslöst?
Da muss ich sagen, habe ich auch eine Reise gemacht. Ich glaube, der Unterschied für mich zwischen Spoken Word als so sehr authentische Kunstform, bei der die Person, die man auf der Bühne sieht und hört, meistens oder oft traditionell die Person ist, die spricht im Text, Das ist ein Riesenunterschied jetzt
also
zu einem,
in der Ich-Form.
In der Ich-Form, ja. Oder zumindest selbst Erlebtes irgendwie auf irgendeine Art reflektiert. Glaube ich, dass jetzt bei einem Theaterstück ist man ja dann als schreibende Person auch dann wieder ganz weit weg. Also weil du schreibst verschiedene Rollen, die haben vielleicht gar nicht so viel mit dir selbst zu tun. Du stehst nicht selber mit dem Text auf der Bühne. Du inszenierst es nicht mal selbst. Das heißt, irgendwelche Leute machen nochmal was ganz Neues mit dem Text.
Mhm. Und da braucht es dann auch mehr Loslassen.
Mhm. Voll.
Mhm. Vielleicht für diejenigen, die Spoken Word nicht kennen, magst du kurz erklären, was das ist?
Also so kurz kann man eigentlich sagen, Spoken Word ist einfach das gesprochene Wort. Und im Gegensatz zu dem geschriebenen Wort, das einfach als Gelesenes funktionieren soll, ist beim Spoken Word wichtig, dass es vom Klang her, von der Vortragsweise auch noch ja, was auslöst oder dass irgendwie ein Augenmerk darauf gelegt wird, ein Ohrenmerk darauf, wie das präsentiert wird.
Also so die Performance, die zählt genau. Auch da.
Ja. Also so Rap ist eine Unterform von Spoken Word, würde ich sagen. Es gibt verschiedene Formate, in denen Spoken Word eine Rolle spielt, zum Beispiel Poetry Slam. Genau.
Und bei all diesen Formen gibt es ja immer auch formale Einschränkungen, also beim Poetry Slam zum Beispiel zeitliche Angaben um für die Performance dann oder bei Rap ja auf gewisse Weise auch die Länge eines Stücks.
Mhm.
Wie gehst du mit formalen Einschränkungen um? Beflügeln die dich so in deiner Kreativität oder ist das eher etwas, das... Wo du aneckst oder ist das auch nicht immer gleich?
Ja, das wandelt sich. Ich würde sagen, dass es einerseits inspirierend ist und dass es ja auch hilft, einfach einen Rahmen zu haben. Ich persönlich habe es jetzt einfach noch nie geschafft, einen 10.000 Seiten langen Roman zu schreiben.
Ist das etwas, was du eigentlich gerne möchtest?
Nein, vielleicht kürzer. Ja. Kürzer wäre, glaube ich, doch dann irgendwann mal schön. Aber ich finde es spannend, mit diesen Einschränkungen zu arbeiten oder vor allem auch zu beobachten, was die dann auch machen, oder? Also so beim Rap, wenn du irgendwie sagst, du hast einerseits die Länge von einem Track oder so eine traditionelle Länge, du kannst ja dann auch immer spielen damit, was ist eigentlich so Status Quo oder was ist so Tradition oder so...
Radiotauglich.
Genau,
oder, ja.
So. Und dann arbeitest du auch noch mit der Beschränkung, es muss sich auf irgendeine Art reimen oder es muss klingen. Das macht dir dann auch nochmal was. Das heißt, du kannst nicht alles, was du sagen willst, einfach so sagen, wie es dir kommt, sondern du musst es noch in ein Format reinpressen. Und beim Poetry Slam habe ich das Gefühl, ist das Interessante eher, dass es halt eine Zeitbeschränkung gibt, aber auch ein Wettbewerb ist. Also der Poetry Slam-Text wird dadurch geformt, also das können alle möglichen Genres können auf einem Poetry Slam stattfinden. Aber die Textformen, die irgendwie berücksichtigen, dass man ja auch gewinnen möchte oder dass ein Publikum zum Beispiel am Ende des Textes im besten Fall so die Begeisterung gerade transportieren und oder so sogar übersetzen kann in ein Klatschen, das gehört dazu. Was aber dann natürlich auch noch interessant ist beim Poetry Slam, ich habe das sehr lange gemacht, ist, dass der Wettbewerb dann doch auch wieder nicht so ein starrer Wettbewerb ist, weil was man dann am Ende gewinnt, ist ja gar nicht so viel wert. Also
Whisky.
Traditionell eine Flasche Whisky, die dann eh am gleichen Abend immer getrunken wurde. Also das ist gar nicht was bleibt. Und ich finde, das formt so den Text auf irgendeine Art mit. Also
dass da auch nicht so viel Druck da ist. Oder?
Ja, voll. Dass es generell ein bisschen weniger einfach ruhige Texte gibt oder Texte, die so komplex sind, dass das Publikum einfach in dieser Zeit zwischen Textende und Abstimmung gar nicht das reflektieren kann und sagen kann, boah krass, das hat mich jetzt doch voll mitgenommen. Also so, es müssen eigentlich Texte sein, die so ein bisschen schneller funktionieren auch oder schneller eine Verbindung zum Publikum aufbauen. Und was aber nicht heißt, und das finde ich immer wichtig, dass es nicht trotzdem auch ein Ort ist für
Ausbrechertexte. Also ich finde, das macht so einen Literaturwettbewerb eigentlich ja dann auch spannend, wenn sich nicht alle an so die Rezeptriegel so halten.
Und die Überraschung kann ja vielleicht auch gerade dann das sein, was bleibt oder beim Publikum. Und diese Freiheit, die hast du beim Poetry Slam gespürt, dass da so wie
ja,
Möglichkeiten
also natürlich gab es dann oft auch Momente, wo ich irgendwie dachte, okay, jetzt übernimmt irgendwie so irgendwie eine Form von Comedy, weil halt lustige Texte am besten, also das beste Rezept eigentlich sind, um Publikum schnell abzuholen. Also natürlich gab es dann damals auch viel Frustration oder sowas wie, wie kann man jetzt das wieder ausgleichen? Oder dann auch irgendwie der Versuch, selber da auch mit reinzugehen. Aber ja, es war auf jeden Fall irgendwie eine Bühne, wo so mit dieser Kürze so viel experimentiert werden konnte. Und finde ich jetzt als schreibende Person generell, weil ich ja auch schon immer auch andere Textformen so bedient habe, wirklich einen sehr spannenden so Spielplatz.
Ja, und da gibt es ja auch dann also diese Nähe zu den Sechswortgeschichten, ja, die ja auch sehr direkt sind oder recht schnell, also die Geschichte eigentlich transportieren müssen in sehr wenigen Worten. Du bist ja auch in den 90ern aufgewachsen. Ja. Ich nehme an, deine Jugend war auch Handy und SMS mit, wie viel waren es, 160 Zeichen?
Ja.
War das auch etwas, das hast du...
Stimmt. Oh mein Gott. Ja, die SMS, die dann gekostet hat und deswegen konnte man nicht irgendwie wie heute so ein Wort Nachrichten schreiben und dafür 20.
Ja, weil mir ist das noch so in den Sinn gekommen wegen Reduktion und irgendwie... ich mag mich auch erinnern, dass sich dann irgendwie zum Beispiel die, Leerzeichen einfach ausgelassen. Hast du das auch gemacht?
Ja.
Oder dann halt all diese Abkürzungen, die gebaut, also die dann ja auch, für mich ist das auch so ein Beispiel für, wie die Form dann auch Kreativität fördert. Hast du noch so Beispiele aus dieser Zeit oder irgendwie Erinnerungen, wie du damit umgegangen bist?
Ja, also Leerzeichen auslassen, auf jeden Fall, und dann dafür aber so die Wortanfänge groß schreiben, damit man es doch noch irgendwie erkennt. Ich habe irgendwann, was ich bis heute habe, also im Schweizerdeutschen nöd zum Beispiel oder nicht in anderen Dialekten lasse ich dann zum Beispiel den Vokal aus. Ich schreibe einfach ND.
Okay.
Also und ich habe natürlich dann auch Freude, die Sprache da mitzuprägen und versucht dann auch Leute zu influenzen. Meine aktuelle Schöpfung ist Grüerdi, weil ich komme ja eigentlich aus Deutschland und dann in die Schweiz zu kommen und mit Leuten von Leuten begrüßt zu werden mit Grüezi, hat einerseits so einen Druck ausgeübt, weil SchweizerInnen sich viel mehr grüßen auf der Straße. Ich habe zum Beispiel lang auch gedacht, dass Grüezi wohl Grüezi moll heißt und das so dann kommt, wenn man irgendwie verpasst hat, Hallo zu sagen, und dass das so eine leichte Ermahnung dann auch ist. Und der schlimmste Moment so als irgendwie Zugezogene ist, wenn man mit dem Grüezi failt. Und das passiert, wenn Jugendliche auf einen zukommen und sagen Grüezi und du sagst dann auch Grüezi, obwohl sie dich ja siezen und du sie eigentlich duzen müsstest. Und dafür habe ich Grüerdi erfunden, also die Kurzform für Grüß dich.
Daher kommt das.
Genau.
Okay.
Ja, einfach, falls ihr das auch benutzen wollt, feel free. Wir sind eine Bewegung.
Die Grüerdis. Also es gibt ein Fatima Schweizerdeutsch, vor allem schriftlich oder auch mündlich.
Vor allem schriftlich.
Vor allem schriftlich, ja. Okay. Hast du ein Lieblingswort aktuell?
Oh.
Neben Grüedi?
Oh, ja, ich habe eigentlich immer irgendwelche Lieblingsworte.
Mein aktuelles oder ein ewiges Lieblingswort?
Also mein ewiges ist eigentlich so quickfidel. Ich mag das Wort Shrimpmehl, weil Shrimp so als Wort einen dazu anpeitscht, das möglichst schnell auszusprechen und mit so einem kleinen Hopser, Shrimp, und Mehl zieht die Silbe ja so lang, also den Vokal Mehl. Und Shrimp-Mehl macht was mit meinem Kopf, wo ich so denke, wow.
Ja, und auch mit deinem Körper. Ja. Du hast da gerade so mitgemacht, ja, beim Shrimp hoch und ja, beim Mehl so.
Voll.
Okay, also der Klang.
Auch wenn ich so die Vorstellung von Shrimp-Mehl mega eklig finde. Wort delicious.
Ist Shrimp-Mehl das, womit dann diese Chips gemacht werden? Diese Shrimp-Chips? Kennst du die? So,
ja,
diese, so runde Teller, weißen, so weißen. Ja, weiße, ja, okay.
Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, Tiere, werden nicht Tiere damit gefüttert?
Keine Ahnung. Ich werde es googeln. Shrimp-Mehl, okay. Du hast gesagt, du bist in Deutschland aufgewachsen. Und
genau.
Die Deutschen, die sind ja auch bekannt für die direkte, ja, Art, kommen schneller zum Punkt. Oder das sagt man ja so, eben, dass sie nicht um den heißen Brei reden wie die SchweizerInnen. Mhm. Sind Deutsche besser geeignet für Sechswortgeschichten?
Oh, ich glaube nicht, weil oft ist es ja dann auch so, dass die deutsche Sprache dann doch auch so ausschweifend ist. Also so deutsche Sprache ist geprägt von langen Sätzen und von langen Worten, von langen zusammengesetzten Worten. Und dementsprechend könnte man vielleicht so das Format von der Sechswortgeschichte auch so mit der deutschen Sprache korrumpieren, weil es einfach dann sechs mega lange, ja, Wörter sind.
Das habe ich mir jetzt auch gedacht. So, wahrscheinlich die Sechswortgeschichte mit den meisten Buchstaben, genau, das wäre eine deutsche.
Ja.
Okay. Ich habe noch ein Entweder-Oder-Spiel mitgebracht. Mhm. Zwei Begriffe, du musst dich entscheiden. Mhm. Genau, auch um
da
dich
bin
noch.
Ich ganz schlecht drin.
Entscheidungen, oder?
Ja, oder so, das dann so stehen lassen, ohne ja, es noch, ja, auszuführen.
Ja. Kurz oder lang?
Ach Mann. Siehst du, es fängt schon an. Kommt drauf an.
Also wir nehmen das als Antwort für alle Fragen, aber okay, kommt
ja,
drauf
danke
an.
Also lang. Zum Beispiel Ferien. Besser lang als kurz.
Ja, bin ich einverstanden. Improvisiert oder vorbereitet?
Improvisiert.
Theater oder Rap?
Rap.
Rap oder Spoken Word?
Ui.
Oder ist das, vorhin hast du gesagt, Rap ist eine Unterform von Spoken
Word. Ja, das ist meine Ausflucht,
ah,
genau.
Okay.
Spoken Word, weil Rap ist da dabei.
Nuggets oder Burger?
Oh, Nuggets.
Schreiben oder sprechen?
Schreiben.
Streichen oder ergänzen?
Ergänzen.
Denken oder machen?
Hm. Ja, machen ist schon auch cool.
Mit oder ohne Mikrofon?
Mit.
Mit oder ohne Publikum?
Mit.
Notizbuch oder Handynotizen?
Notizbuch.
Morgens oder abends?
Abends, nachts.
In der Dunkelheit.
Genau.
Ja, lass uns noch mal so ein bisschen auf diesen Schaffensprozess eingehen, eben, ja, also nachts. Nachts ist die Zeit, in der du kreativ bist.
Ja, nachts ist die Zeit, in der ich kreativ bin, weil dann lassen einen die Leute auch in Ruhe. Es ist still, der Mond guckt zu oder man kann den Mond suchen. Ich habe das Gefühl, also ich habe so einen Balkon, der schaut auf eine Haltestelle, an der immer was passiert. Und hauptsächlich schaue ich dann zu, wie dann in der Nacht die Schweiz geputzt wird. Das finde ich so faszinierend, dass ja, die Schweiz ist ja sehr sauber. Und dann fragt man sich immer, woran das liegt. Und all die Abfallkübel implizieren, dass die SchweizerInnen einfach sehr sauber sind. Aber nein, in der Nacht putzen einfach alle Ausländer dieses Land. Und das passiert dann um 2.30 Uhr ungefähr.
Ja,
dass die
ungefähr
Haltestelle
das ist schon
vor meinem,
genau,
Haus so wirklich ganz akribisch geputzt wird. Mm. Und das inspiriert mich. Also so, ja, ich habe auch das Gefühl, ja, morgens, Vormittag, das ist auch eher die Zeit für so, das ist die Zeit für Pragmatik auf eine Art auch. Also so, da werden Mails gemacht, im besten Fall. Da kommen die kurzen Antworten. Aber ich glaube wirklich, dass, ja, um irgendwie Gedanken auch ausschweifen zu lassen und zurückzunehmen und fliegen zu lassen, irgendwie passt es für mich gar nicht so in den morgendlichen Vibe rein. Also ich kenne diese Leute, die irgendwie finden, ich muss um 6 Uhr aufstehen, dann habe ich auch meine Ruhe vor der Welt, oder um 5 machen die Verrückten das ja auch, dann stehen die um 5 auf und dann ist Stille und so diese Morgenstimmung macht was. Das verstehe ich auch.
Na, das ist ja auch noch vor dem Trubel dann, oder?
Genau, ja. Aber irgendwie, glaube ich, man braucht so vielleicht auch einfach so eine transzendale Zeit, also irgendwie so einen Moment am Tag, der, ja, jetzt werde ich da ein bisschen schwurbelig, aber der so liminal ist, also sowas, was nicht einfach besetzt ist mit so diesen Alltäglichen. Aber natürlich, schreiben bedeutet auch, also so professionell schreiben bedeutet auch, dass man schreiben muss, wenn nicht die Muse einen gerade geküsst hat. Also so, ich kann mit meinen Deadlines und dadurch, dass ich mein Brot damit verdiene, ich kann nicht einfach darauf warten, bis dann mal die Inspiration kommt
der
und
Mond
dann wieder
sich
geht
zeigt
oder der Mond sich zeigt. Genau. Also so am Ende muss ich dann doch zu jeder Zeit und zu jeder Tageszeit schreiben, üben. Genau.
Und was hilft dir da dabei? Also wie kommst du da rein, auch wenn du vielleicht dich jetzt nicht eben von der Muse geküsst fühlst?
Ich glaube, es ist eine Mischung aus Regelmäßigkeit und Spontanität. Ich glaube, die Regelmäßigkeit braucht man so in der absoluten Schreibkrise. Kannst du nicht einfach spontan schreiben, sondern da musst du dich hinsetzen und sagen, ich schreibe jetzt jeden Tag 20 Minuten. Egal was, egal ob ich es hinterher hasse. Aber vielleicht kommt ja auch bei diesem Ecrire Automatique üben, das ist so dieses Schreiben und den Stift nicht absetzen, bis die Zeit, die man sich vorgenommen hat, vergangen ist. Vielleicht kommt da auch irgendwie was raus, was einen entlarvt. Oder vielleicht steht dann da der Grund. Ja, vielleicht kommt man im Rahmen dieser so fix gesetzten Zeit aus dem, was man immer so banal findet. Also das ist ja das Schlimme beim Schreiben, wenn man das so banal findet einfach. Also ich glaube, so Schreibkrisen sind auch daraus irgendwie gemacht, dass man so den Drang zu schreiben kurzzeitig verliert, den Grund, die Dringlichkeit, einem gehen die Worte aus. Und dann, glaube ich, hilft es einfach, trotzdem zu schreiben. Und die Spontanität, also das andere, was mir hilft, ist, mich in Momenten zum Schreiben zu bringen, die nicht alltäglich sind. Also so, dass ich dann, keine Ahnung, irgendwie auf einem Berg stehe und finde, okay, hier schreibe ich jetzt. Oder dass ich einfach, keine Ahnung, in
weg
den Pool,
vom Schreibtisch.
Ja, weg vom Schreibtisch.
Mhm.
Und einfach,
im Pool, hast du gesagt.
Ja. So wirklich einfach so kurz innehalten und überlegen, okay, was ist jetzt poetisch? Oder was möchte ich festhalten? Mhm. Oder was beobachten? Ich glaube, Schreiben hat ja viel auch mit Beobachten zu tun. Und das heißt, die Sinne zu schärfen und die Sinne auch wieder anzuregen, so was finde ich gerade schön oder was finde ich hässlich oder was berührt mich gar nicht. So, das sind Sachen, die mich so rausbringen. Oder auch wenn ich hatte auch noch schon eine Schreibkrise, die einfach daraus bestanden hat, dass ich gerade keinen Bock hatte auf meine eigenen Gedanken. Also so inspiriert mich nicht oder nervt mich oder mir geht's gerade nicht so gut. Ich kann dieses Gejammer nicht mehr hören. Und dann ist vielleicht eine gute Schreibübung, sich in eine andere Person hineinzuversetzen. Was berührt jemanden sonst? Was berührt den Rest der Welt, während ich da so reglos herumliege? Das sind für mich, glaube ich, so anregende Momente.
Und ist das auch dort, wo du Inspiration findest, eben zum Beispiel auf einem Berg oder im Pool oder so mit diesem Kontext zu wechseln? Wo findest
Im
du
Bett.
Inspiration? Im Bett. Nachts. Ja, also ist das auch etwas, also ich finde so den Zustand direkt nach dem Aufwachen zum Beispiel, so, das ist vielleicht auch so ein liminaler Zustand.
Mhm.
Ich mag das total,
mhm.
Weil ich habe wie so das Gefühl, meine Gedanken sind dann irgendwie freier oder ich weiß auch nicht.
Ja, also auf jeden Fall, also die Momente wahrnehmen, in denen dein Kopf irgendwas anderes macht oder in einem anderen Modus ist, als was einfach Alltag ist, das finde ich spannend. Aber ich glaube, das Training ist eigentlich, sich selbst als kreative Person zu verstehen und immer wieder zu überlegen, okay, was ist jetzt besonders an diesem Moment? Und das kann im Pool, auf einem Berg, im Meer sein, in irgendeiner Wüste, aber das kann auch einfach im Bett sein. So.
Mhm. Und ist das dann auch der Anknüpfungspunkt? Du hast am Anfang des Gesprächs ja dieses Gefühl erwähnt, das so Ausgangspunkt ist für deine Texte. Mhm. Suchst du dann auch Orte oder Situationen, die dieses Gefühl in dir erwecken und gehst dann davon aus oder hat das gar nicht unbedingt etwas miteinander zu tun?
Nein, also ich glaube, also ein anderer Aspekt so von meiner Arbeit ist, dass ich sehr viel so politische Kunst mache, also irgendwie auch eine Kunst, von der ich mir erhoffe, dass sie was bewegt oder auslöst, was wiederum irgendwie was bringt für unsere Welt oder was uns irgendwie zusammenbringt oder auf einen neuen gemeinsamen Nenner bringt. Und das heißt, jetzt in dem Sinne suche ich dann vielleicht auch einfach nach Gefühlen, von denen ich das Gefühl habe, sie sind ganz klar da, aber werden irgendwie so ignoriert. Jetzt muss ich ein gutes Beispiel bringen. Jetzt haben wir ja, habe ich ja gerade mit Laurin Buser zusammen, mit dem ich auch schon seit 12 Jahren zusammenarbeite und zusammenschreibe, haben wir ein Theaterstück geschrieben über Rechtsextremismus in der Schweiz, warum sich rechtsextreme Menschen in der Schweiz so wohlfühlen, was das mit der Schweiz zu tun hat und Alice Weidel, die ja in Einsiedeln wohnt. Und ich glaube, das Spannende an dem Phänomen Alice Weidel ist eigentlich so dieser Widerspruch, dieser vermeintliche, zwischen ihrer Identität als Frau, die mit einer Frau zusammen ist, als Frau, die mit einer Frau zusammen ist, die nicht weiß ist, während Alice Weidel selbst eine Politik fährt, die vollkommen gegen all diese Identitäten eigentlich arbeitet. Und so das Gefühl, das ich jetzt in Bezug auf Weidel habe, ist, dass ihre Existenz oder das, was sie behauptet zu sein, ganz viele Leute zu einer Verwirrung führt in Bezug auf Identitätspolitik. Ist das jetzt aufgehoben, weil es Alice Weidel gibt? Sind all diese Diskussionen, die wir die letzten 10 Jahre hatten, jetzt vorbei? Wie gehen wir damit um, dass wir eine Person vielleicht kritisieren oder ausschaffen wollen, die politisch einfach untragbar ist, aber eine Identität hat, die wir eigentlich vielleicht schützen wollen? Und so mein Gefühl ist da gibt's eine Verwirrung. Und wenn man mit Menschen darüber redet, dann stößt man da irgendwie an. Genauso über die Frage, was ist jetzt da jetzt wahre Liebe? Oder wie gehen wir das an? Oder wen müssen wir schützen? Und was passiert, wenn Alice Weidel von heute auf morgen sagen würde, so, hey, ich glaube, das, was ich bin, ist doch queer. Leute, nehmt ihr mich zurück, obwohl ich Scheiße gebaut habe? Also da ganz viele Gedankenspiele. Und das Gefühl dazu, um jetzt da irgendwie einen kreativen Text zu schreiben, ist, okay, ich glaube, da gibt's ein Durcheinander. Und dann brauche ich Allegorien, irgendwelche Bilder, um dieses Durcheinander darzustellen oder irgendwie klar zu machen, nahbar zu machen. Und das muss abseits von einfach dieser politischen Diskussion sein, aber es muss was auslösen, was wieder so klärt. Ui, jetzt habe ich aber viel geredet.
Ja, aber es geht wie darum, ein Gefühl, das du hast, auch in Bezug auf gesellschaftspolitische Themen, dass du als Ausgangspunkt nimmst, eben dieses Durcheinander, diese Verwirrung und dann darauf aufbauend dann einen Text schreibst, das auch besprechen möchtest, eben auf eine Art mit dem Publikum, wie ihr es macht, jetzt zusammen mit Laurin Buser eben in diesem Theaterstück.
Ja. Und die Prämisse ist natürlich einfach, wir müssen reden, wir müssen weiter kommunizieren, wir müssen irgendwie Verbindungen weiter schaffen. Und dann ist die Frage, okay, wie schaffen wir das? Also so, wenn man nochmal ganz herauszoomt, geht's eigentlich darum, kann man irgendwie so diesem Trend von einer Polarisierung, von so einer krassen Überforderung mit Paradigmenwechsel und mit der heutigen Welt, wie kann man dem entgegentreten? Durch wieder Sprache, vielleicht Poesie, Bilder oder ganz basic aufeinander zu gehen, so.
Also da höre ich auch eine Motivation von dir raus, überhaupt Texte zu schreiben.
Ja.
Ja. Das Stück heißt Die weiße Madonna von Einsiedeln und wird die nächsten Monate am Theater Basel zu sehen sein.
Ja.
Ja, wir kommen zum Schluss und nochmals vielleicht zurück zu dieser Sechs-Wort-Regel oder grundsätzlich das Schreiben, das kreative Schreiben. Wenn du jetzt unseren ZuhörerInnen noch ein Tipp oder eine Übung mitgeben könntest, also das vorhin so dieses Ekritur-Automatik erwähnt, also so das 20 Minuten einfach drauf losschreiben, ohne den Stift abzusetzen. Gibt es noch eine andere Übung oder ein Tipp von dir, was Menschen einfach, ja, was sie tun können, um eben mit der Sprache zu spielen und einfach loszulegen?
Ja, also was ich oft in Workshops mache, aber auch selber viel Freude dran habe, ist Objekte anzufassen oder anzusehen und ihnen einen anderen Namen zu geben, als sie das normalerweise haben. Und das kann man auf verschiedenen Stufen machen. Also ein Stuhl könnte ein Sitzgerät sein, aber wenn man abstrakter geht, kann man auch sagen, ein Stuhl ist die Pause. Ein Fenster kann irgendwie die durchsichtige Wand sein oder ein Rausschauglas. Aber vielleicht ist es auch die Freiheit oder die Sehnsucht oder das gute Wetter. Und ich glaube, dass das auf eine Art, ja, so ein poetisches Denken anregen kann oder so sich irgendwie mit der Frage beschäftigt, wie siehst du das?
Mega schön. Ich glaube, ich nehme das mit als Aktivität mit BesucherInnen auch bei uns im Museum. Mhm. So den unseren Sammlungsobjekten neue Namen zu geben.
Ja.
Zum Schluss ein letzter Gedanke in sechs Worten.
Schön war's. Danke für die Einladung.
Vielen Dank dir fürs Kommen, Fatima Mumuni. Danke für deinen Besuch hier.
Die Challenge.
Hoi Mia. Ja, gerade das Interview mit der Fatima Mumunika. Und meine Challenge für dich für in zwei Wochen ist, wähl irgendeinen Gegenstand in deiner Wohnung aus und schreib eine Sechs-Wort-Geschichte über den Gegenstand, ohne dass der Name von dem Gegenstand vorkommt.